Willkommen hier bei einer neuen Ausgabe vom Suhrkamp Espresso. Sie wissen, wie das läuft. Ein Thema, ein Oberthema und vier Bücher dazu. Und heute mit einem Thema, das schon, den muss ich jetzt machen, Generationen beschäftigt, weil das Thema ist Generationen. Wir beginnen mit dem Buch von Anna-Katharina Hahn, Aus und Davon. Frau Gretter, Familienroman oder in dem Fall muss man ja besser sagen, zerrissener Familienroman. Die Familie ist gar nicht so richtig beieinander. Wo sind sie denn alle?
Sie sind unterwegs. Sie sind, sie leben in Stuttgart oder in der Umgebung von Stuttgart. Es sind drei Generationen, die hier zusammenkommen. Der Klassiker, Großmutter, Großvater, Mutter, alleinerziehende Mutter und zwei Kinder, Enkelkinder. Und zum Beginn des Romans ist die Mutter, die alleinerziehende Mutter, die gerade eine Trennung hinter sich hat und behauptet da eigentlich nicht groß drunter zu leiden, aber ganz dringend als Physiotherapeutin und mit zwei rebellierenden Kindern, eine davon ein Teenager, dringend eine Auszeit braucht. Und sie reist in die USA. Und sie lässt die Kinder bei der Großmutter. Das ist Elisabeth. Elisabeth wohnt in einem kleinen bürgerlichen Vorort, in einem Einfamilienhaus, aber inzwischen allein. Weil ihr Mann, der alte Hinz, nach einem Schlaganfall in der Reha eine neue Frau kennengelernt hat und mit der auf und davon geht. Das beschämt sie sehr, sie redet auch nicht groß drüber. Aber sie hat der Tochter versprochen, jetzt diese etwas rebellischen Kinder in der Zeit, wo die Tochter eben in den USA ist, zu übernehmen und durch diese paar Wochen zu führen.
Wie erlebt sie denn diese paar Wochen? Weil ich stelle mir das als relativ große Aufgabe vor.
Sie kommt erstmal ins Ostend von Stuttgart. Das ist eine Gegend, in der inzwischen, die jetzt etwas prekär geworden ist. Das gefällt ihr alles gar nicht. Ihr gefallen die Kopftuchfrauen nicht. Ihr gefällt das heruntergekommene Leben nicht. Ihr gefällt die Wohnung der Tochter nicht, die irgendwie grau und im Erdgeschoss liegt. Und ihr gefällt natürlich auch nicht, dass die Kinder so rebellisch sind und irgendwie nicht tun, was sie will. Sie ist eine schwäbisch-pietistisch erzogene Frau. Sie hat feste Regeln und die Kinder sollen zum Tisch da sein und so weiter und so fort. Das funktioniert alles nicht. Und sie hat den Hinz natürlich nicht an ihrer Seite. Das ist ein jovialer Katholik, der eigentlich in jeder Krise eine Lösung gefunden hat. So, sie ist allein auf sich gestellt.
Jetzt habe ich am Anfang gesagt, das ist ein Familienroman. Ist es wirklich ein Familienroman? Oder wird diese neue Art, dieser neuen Familie, wo jeder eigentlich sein Ding macht, da eher dargestellt?
Also auf diesem Buch hinten steht tatsächlich der Familienroman des 21. Jahrhunderts. Verlage neigen ja immer zu Übertreibung, wenn sie solche Bücher sozusagen flankieren mit Texten, die eingängig sind. In diesem Fall nein. Denn es gab gleich nach Erscheinen des Buches eine wunderbare Kritik von Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung, der etwas sinngemäß sagte, wenn man in 100 Jahren etwas über eine Familie wissen will, wie sie heute gelebt hat, dann greife man zu diesem Buch.
Das heißt also, dieses Buch ist auch wirklich für jede Generation wichtig.
Es ist für jede Generation wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass in 100 Jahren die Familienverhältnisse noch mal anders waren. Die Familienverhältnisse waren natürlich auch schon vor 30 Jahren andere. Jetzt dieses Buch und diese neue Form der Kommunikation zwischen den verschiedenen Familienmitgliedern liegt ganz stark daran, dass inzwischen jeder und jede über ein iPhone verfügt. Das heißt, man kann auseinandergehen, man kann auf Reisen gehen, man kann eine große Distanz zwischen sich legen, aber man hat den Eindruck, man meint, durch das iPhone Nähe herstellen zu können. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, das kommt in diesem Buch und in der Erzählung von Anna-Katharina Hahn sehr klar zum Ausdruck. Und das merkt ja auch Cornelia, die zum Schluss ihre Reise abbricht und nach Stuttgart zurückkommt, weil sich über die Distanz eben Familienleben nicht herstellen lässt und schon gar nicht, wenn es kritisch wird.
Und auch das nächste Buch spannt sich über mehrere Generationen, obwohl das am Anfang, fand ich, gar nicht so den Anschein hat. Es kommt von Valerie Fritsch, Herzklappen von Johnson & Johnson. Frau Plöschberger, ich steige ganz kurz in die Geschichte ein. Also, junges Paar bekommt ein Kind, ein besonderes Kind. Dieses Kind kann keinen Schmerz empfinden. Deswegen ist die Mutter natürlich ständig in Sorge, dass dem Kind irgendwas passiert, innere Blutung und sowas. Und mit ihrer Sorge geht sie zu ihrer Großmutter. Warum macht sie das? Was erhofft sie sich?
Ich weiß nicht, ob sie sich von der Großmutter etwas erhofft, aber die Erzählungen, mit denen die Großmutter ihre Enkelin versorgt, die sorgen für eine Art von Entlastung, glaube ich, für eine Art von Ausgleich. Entlastung von einer belastenden Familiensituation, die geprägt ist von einem jahrelangen, jahrzehntelangen Schweigen. Und auch Entlastung von dieser, könnte man sagen, gegenwärtigen Situation, mit einem Kind zu leben, das ständig in Gefahr ist, weil es eben keinen Schmerz spüren kann. Und da wird die Großmutter zu einer Art Komplementärfigur. Mhm. Die Großmutter, bettlägerig und seit Jahren mit Schmerzen kämpfend, ist so eine Art ausgleichende Figur zu einem Kind, um das man ständig in größter Sorge sein muss, weil es keinen Schmerz empfindet.
Und was sind das für Geschichten, die die Großmutter erzählt?
Es ist ein bunter Strauß von Geschichten, die vielleicht könnte man sagen, ein Grundthema haben. Alle diese Geschichten haben eine existenziell herausfordernde Situation zum Thema, im Guten wie im Schlechten. Es wird vom Krieg erzählt, es wird von Flucht erzählt, natürlich eben auch von Schmerz, von Krankheit und von Tod. Aber das Entscheidende ist, und darin steckt auch ein großer Trost, dass die Großmutter diese Geschichten immer ganz ohne Lamoyanz und völlig unsentimental erzählt.
Und die Mutter, die bekommt dann ja quasi durch diese Geschichten so eine Art Erklärung für diese ewige Schuld, die sie in sich spürt und wo sie gar nicht weiß, woher das kommt. Also wird also Schmerz und dieser Stress des Krieges wirklich von Generation zu Generation übertragen?
Also diese sogenannte transgenerationale Weitergabe, Übertragung von Traumata, die kennt die Psychologie und auch die Hirnforschung ja schon seit langem. Also laienhaft könnte man sagen, Traumatisierungen, vor allem wenn sie unbearbeitet bleiben, werden tatsächlich vererbt. Mhm. Die werden weitergegeben, sie schreiben sich in unsere und bestimmte Regionen unseres Gehirns ein, in unsere DNA ein. Und die Vererbung erfolgt dann eben nicht nur genetisch, sondern sie erfolgt auch sozial über Erzählungen, über Geschichten. Und sie erfolgt aber eben auch dann, wenn geschwiegen wird. Also gerade das Schwiegen, das Schweigen ist besonders machtvoll. Das Schweigen erzeugt Familiengeheimnisse und die wirken über die Generationen.
Besonders machtvoll bei diesem Buch ist auch die Sprache. Die wird auf jeden Fall in den Kritiken immer wieder hervorgehoben. Was macht die Sprache von Valerie Fritsch so besonders?
Vielleicht hat es damit zu tun, dass Valerie Fritsch nicht nur Schriftstellerin, nicht nur Autorin ist, sondern auch Fotografin. Und mir scheint, sie hat so einen unbestechlichen, präzisen, sehr instinktsicheren Blick für Szenen, für bestimmte Konstellationen. Und die Erfahrungen ihrer Figuren, die Erlebnisse ihrer Figuren, die übersetzt sie in unglaublich kraftvolle, ausdrucksstarke Bilder von großer vergegenwärtigender Kraft, die sich in uns einschreiben.
Und wissen Sie, warum Sie, weil das Buch besteht ja quasi aus so massiven Textblöcken immer. Wenn man das aufschlägt, sieht man Schrift, 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 kaum Absätze oder gar nicht. Warum sie das macht?
Ja, wir haben darüber lang gesprochen. Ich meine, diese Textblöcke sind dann ja auch jeweils durch Leerzeilen getrennt und voneinander abgesetzt. Und ich habe mich, als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, daran erinnert, dass Arno Schmidt mal gesagt hat, dass das Leben kein Kontinuum sei, sondern so ein Tablett voller glitzernder Snapshots. Und diese Erzählkerne, diese Erzählabschnitte, die haben etwas von Fotografien, von Bildern. Und wenn man dieses Buch von Valerie Fritsch liest, hat man auch immer das Gefühl, man blättert in einem gigantischen, wahnsinnig abwechslungsreichen und sehr spannenden Fotoalbum.
Und auch beim nächsten Buch geht es darum, wie Empfindungen, wie Themen, wie Erinnerungen von einer Generation auf die nächste weitergegeben werden. Allerdings haben wir es diesmal nicht mit einem Roman zu tun, sondern mit dem Buch von Maja Lasker-Wallfisch, Briefe nach Breslau, meine Geschichte über drei Generationen. Herr Lörsch, erste Person, Maja Lasker-Wallfisch, Tochter von Anita Lasker-Wallfisch. Die hat den Holocaust als KZ-Orchestermusikerin überlebt und auch selber ein Buch darüber geschrieben, das war Ihr sollt die Wahrheit erben. Allerdings zu Hause hat die Mutter mit der Tochter darüber eigentlich gar nicht geredet. Wieso nicht und was hat das mit der Tochter, also was hat das mit Maja gemacht?
Ja, das ist das zielt eigentlich genau schon in das Zentrum dieses Buches. Es geht um Sprachlosigkeit. Ne? Mhm. Also es ist genau, wie Sie sagen, es ist nach dieser Katastrophe des 20. Jahrhunderts, die Mutter überlebt den Holocaust in diesem Orchester, weil sie das Cello beherrscht und da für die Belegschaft und die SS-Regenten und den Besuch aufspielt, überlebt das, wandert dann aus nach London und will eigentlich nichts anderes als Normalität. Mhm. Sie will ein normales Leben und sie will auch, wenn dann, als ihre Tochter dann geboren ist, 1958, will sie dieser Tochter ein normales Familienleben und Normalität bereiten. Mhm. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Also das ist, darüber kann man nicht hinweggehen. Und die Tochter, die spürt das in irgendeiner Weise. Also es ist so, dass das läuft unter diesem großen Thema transgenerationales Trauma. Man ist sich eigentlich nicht so wirklich sicher, wie Dinge vererbt werden. Da gibt es genetische Bereiche, da gibt es psychologische Bereiche, aber die Tochter spürt es. Die mhm. Tochter spürt diese Leerstelle, diese Sprachlosigkeit und für die Tochter ist das, die wirft das sofort aus der Bahn.
Und die Tochter macht dann was Interessantes. Irgendwie entscheidet sie sich, ihren Großeltern, die 1942 verstorben sind, Briefe zu schreiben. Was hat sich die Autorin, also was hat sich Maja davon erhofft?
Ja, im Grunde also nichts weniger als die Rettung ihres Lebens. Also okay. sie ist durch dieses Traumata, dieses tradierte transgenerationale Trauma, ist sie erschüttert, findet nie den Platz in ihrem Leben. Diese Sprachlosigkeit, sie hat keine Verbindung zur Familie. Die andere große Leidenschaft der Familie, die Musik, da hat sie auch keinen Zugang. Und sie gerät auf die schiefe Bahn, in London der 70er,
also Drogen.
Genau, ordentlich Drogen, sehr, sehr lange Nächte, ja. die falschen Typen. Sie reist dann einmal mit einem aus nach Jamaika, kommt fast um, also es ist sehr, sehr dramatisch und kehrt dann zurück nach London zur Familie und merkt, okay, es ist, ich muss genau an diese Stelle, ich muss im Grunde die Familie im Symbolischen retten. Ich muss diese Geschichte wieder zusammensetzen. Und deswegen setzt sie sich hin und spannt diesen Bogen. Deswegen heißt das Buch meine Geschichte über drei Generationen, was ja erstmal irgendwie eine Frage aufwirft. Aber genau darum geht's, dass die eigene Geschichte immer von dem abhängt, was vorher auch war. Und sie setzt sich dann hin und will sich retten, schreibt Briefe an die Großeltern. Liebe Großeltern, erzählt den Großeltern die Geschichte der Mutter und der Schwester und versucht so, das Ganze wieder zusammenzufügen.
Ja, aber wie wird das zusammengefügt? Weil wir haben einmal die Briefe und wir haben einmal das Leben von Maja, was dann irgendwann aus den Fugen gerät. Mhm. Wie werden diese beiden Handlungsstränge zusammengebracht?
Ja, das ist ganz interessant. Also es wird alternierend erzählt. Die Briefe erzählen die Geschichte der Anita, also der mittleren Generation. Mhm. Und der andere Teil erzählt Majas Lebensgeschichte. Und man denkt, im ersten Augenblick denkt man, was wird hier eigentlich gegenüberbestellt? Ist das nicht ein bisschen disparat? Aber irgendwann spürt man eben, dass diese Verwundung ausstrahlt in alle Richtungen, sowohl nach Maja und Anita. Und dann ergibt es im Grunde dann gibt es einen höheren Sinn.
Ist das ein Buch für Leser, die vielleicht auch Mut haben sollten, ihren nicht bekannten Großeltern zu schreiben? Oder für wen ist das?
Naja, das ist also einerseits ist das für Leserinnen und Leser interessiert an der Katastrophe des 20. Jahrhunderts, also jüdische Themen, Holocaust. Aber andererseits ist es definitiv ein Buch, das dieses Thema transgenerationales Trauma aufarbeitet. Und das ist ja nicht nur, das kann man auch von der anderen Seite begutachten. Also es gibt ja auch die Seite der Täter, die auch wieder Kinder hatten und wo die Kinder genau diese gleichen Erfahrungen von Sprachlosigkeit, von Leerstelle, was ist eigentlich los, was kam eigentlich davor, und damit auch zu kämpfen haben. Also im Grunde ein ganz, ganz weites Feld.
Und natürlich wollen wir Ihnen heute auch beim Suhrkamp Espresso ein Buch vorstellen, das nicht bei Suhrkamp erschienen ist. Und was haben Sie uns denn Schönes mitgebracht, Frau Gretter?
Ich habe den ersten Roman von Joshua Groß mitgebracht. Mhm. Das Buch heißt Flexen in Miami und ist erschienen im Frühjahr dieses Jahres bei Matthes & Seitz. Das ist eine sehr komplexe Geschichte und ich versuche sie so knapp wie möglich zu halten. Es geht um einen Schriftsteller namens Joshua, der ein Stipendium bekommen hat und in Miami ein Jahr sich aufhalten darf. Er soll dort natürlich schreiben, er soll seinen Roman schreiben, aber das tut er nicht. Im Handumdrehen wird er nämlich in eine Situation verwickelt, wo er selbst zum Protagonisten eines Romans wird. Er bewegt sich zwischen Realität und Fiktion. Er sitzt in seinem Apartment, er geht auch selten raus. Es kommen Drohnen, die ihn versorgen mit Lebensmitteln. Astronautenkost ist das, mit Dope, ganz wichtig, mit Heilkräutern und mit Bargeld. Okay. Und er vertreibt sich dort seine Zeit in der Cyberwelt. Er entdeckt ein Video, das er zu lieben beginnt. Es ist ein Videospiel mit dem Namen Cloud Control, wo sich Menschen und künstliche Intelligenz begegnen und die Ebene zwischen Realität und Surrealität oder Virtualität und Realität eigentlich relativ schnell verschwindet. Er bewegt sich allerdings auch in der Realität. Er macht zum Beispiel mit einem Tesla eine Autofahrt mit einem von ihm sehr geschätzten Rapper, der heißt Jellyfish P.
Also, kann man schon sagen, da passiert einiges. Es ist schon eine wilde Geschichte.
Das ist eine wilde Geschichte, bis Claire ins Spiel kommt. Und das ist die Frau, in die sich Joshua verliebt. Und plötzlich zeigt er Emotionen. Mhm. Er steigt aus der virtuellen Welt. Er wird sentimental. Er überlegt sich Dinge, die er mit ihr machen kann. Er hat Angst, dass er sie verliert. Und er hat in dieser Situation, das finde ich ausgesprochen kokett, noch einen Kumpel, einen Komplizen, der ihn sozusagen in dieser schwierigen Zeit und in dieser unruhigen Zeit, in dieser emotional unruhigen Zeit betreut. Mhm. Das ist ein sprechender Kühlschrank. Also er kümmert sich nicht nur um den Cholesterinspiegel seines Schützlings, sondern er schaut auch, dass diese Beziehung in Gang bleibt. Das ist natürlich sehr schön. Ja, ich habe in der letzten Zeit keine schönere, zartere Liebesgeschichte gelesen als diese Geschichte zwischen Claire und Joshua in dem Buch Flexen in Miami. Und wenn ich es kurz auf den Punkt bringen will, dann würde ich sagen, das ist ein raffinierter, moderner Beatnik-Roman, der weitergeführt wird und endet mit einer modernen Geschichte von Alice im Wunderland. Tolles Buch.
Schöner hätte man es nicht zusammenfassen können. Frau Gretter, vielen, vielen, vielen Dank für diesen Buchtipp. Und das war es auch schon mit dem Surkamp Espresso dieses Mal. Wir freuen uns auf das nächste Mal und verbleiben freundlich. Tschüss.